Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mitte August sehen manche Bäume schon aus wie im Oktober. Über Wäldern steht Rauch, Landwirte fürchten um ihre Ernte. Was macht es mit Gesellschaften, wenn das vermeintlich Verlässliche unsicher wird? Darüber sprechen wir mit einem Klimahistoriker. Auch in Sachsen-Anhalt geht es um die Frage, was ins Wanken geraten könnte. Sie haben es gerade in den Kulturfragen gehört. Kulturinstitutionen bereiten sich auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD vor. Und wer die Leoparden von Locarno mit nach Hause genommen hat, das erfahren Sie auch in dieser Sendung. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Zuerst nach Salzburg, wo gestern Abend Molières Komödie Der Menschenfeind Premiere hatte. Bei seiner Uraufführung vor 360 Jahren fiel das Stück zunächst durch. Oder sagen wir, es begeisterte überschaubar. Vielleicht auch deshalb, weil hier ein Mann vom gesellschaftlichen Betrieb wenig begeistert ist und das seinem gesellschaftlichen Umfeld ziemlich frech mitteilt. Heute gehört Der Menschenfeind zu Molières meistgespielten Stücken. Jette Steckel hat in Salzburg Regie geführt und bedient sich einer Textfassung ihres Vaters Frank Patrick Steckel. Von der gestrigen Premiere im Salzburger Landestheater berichtet Christoph Leibold.
Mein ganzer Abscheu gilt den wendigen Allüren der großen Lieferanten von falschen Treueschwüren.
Molières Stücke sind Sittenkomödien, in denen Fragen von Tugend und Lasterhaftigkeit verhandelt werden, wobei Laster immer genau da entstehen, wo Menschen es mit Tugenden übertreiben. Die Tugendhaftigkeit von Alceste, dem titelgebenden Menschenfeind, liegt in seiner radikalen Offenheit. Er hasst falsche Freundlichkeit und Schmeichelei, aber seine undiplomatische Art grenzt an Taktlosigkeit. Seine Mitmenschen dagegen zeigen Taktgefühl, aber oft nur aus Taktik, um sich gesellschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Ehrlichkeit hier, Wahrung der Etikette da. Zwei Tugenden, die jeweils ins Lasterhafte kippen. Die Dosis macht das Gift.
Zucker oder Gift? Zucker oder Gift?
Jette Steckels Salzburger Menschenfeind-Inszenierung beginnt mit einem 20-minütigen Hip-Hop-Konzert. Am Bühnenrand hat Musiker Matthias Jakisic Platz genommen, mit E-Geige und einer Menge Sounds und Beats aus dem Laptop, zu denen Schauspieler Ole Lagerpusch rappt. Er spielt später einen von Alcestes Intimfeinden, erstmal aber performt er absolut mitreißend Lyrics aus der Textschmiede der Hamburger Hip-Hopper Deichkind. Dabei animiert Lagerpusch das Publikum aufzustehen, die Hooklines mitzusingen. So hebelt die Inszenierung lässig die Theateretikette aus, woraufhin die ersten Zuschauer die Vorstellung verlassen, noch ehe eine Zeile Molière gesprochen wurde. Sie verpassen einen Abend, an dem die gereimten Alexandriner-Verse zwar mit Einsprengseln von Gegenwartsjargon aufgefrischt werden, der sich ansonsten aber sehr genau auf den Klassiker einlässt.
Sie wollen, wie ich sehe, sich hier nur präsentieren, um nach Herzenslust mit mir herumzudiskutieren.
Ich diskutiere nicht, ich sage.
Diese Diskussionen, hier ausgetragen mit der ansteckenden Energie eines Hip-Hop-Battles, finden in einem beleuchteten, portalgroßen Rahmen statt, mit dem Publikum zu beiden Seiten. Ein Teil sitzt wie gewohnt im Zuschauerraum, der andere auf einer Tribüne auf der Bühne. Das Ensemble agiert auf einem zwar die ganze Bühnenbreite einnehmenden, aber nur 2 Meter tiefen, vom Leuchtrahmen eingefassten Streifen zwischen den beiden Publikumshälften. Ein langer, schmaler Korridor, in dem sich die Figuren wie Cowboys bei High Noon gegenüberstehen. In ihren verbalen Duellen schwingen die Debatten unserer Tage mit. Im digitalen Zeitalter reden wir von Netiquette, die es im Internet und auf Social Media braucht. Wir bemühen uns um Political Correctness. Auf der anderen Seite die volle Enthemmung, Shitstorms und das berühmte, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, das auch Alceste im Repertoire hat.
Nicht eines meiner Worte, das widerrufen sei. Es ist meine Meinung, die ist doch wohl noch frei.
André Schimanski spielt diesen Alceste als spaßbefreiten Empörungsprofi, von Kopf bis Fuß, also Kleidung, Haut und Haar, auberginefarben eingefärbt. Ein bisschen wie eine Comicfigur, die wütend anläuft, wenn sie etwas aufregt. Wie hier übrigens alle, passend zum jeweiligen Charakter, unifarbig ganzkörpergestylt sind. Von Kanarienvogelgelb bis Schlumpfblau. Alcestes Ehrlichkeitswahn wird durch die Liebe auf eine harte Probe gestellt. Er hat sich, ausgerechnet, in Célimène verknallt. Eine Lebedame mit Faible für Flirts, mit den zahlreichen Männern, die sie umschwärmen. Bei Maya Schöne ein taffer Freigeist. Also der unabhängig denkende Mensch, der Alceste eigentlich selbst gerne wäre, während er in Wahrheit innerlich unfrei ist, in seinem Hang, die Welt in ein Tugendraster zu zwängen. Und so windet sich Szymanskis Alcest mit dem ganzen Körper, wenn die Dame seines Herzens sein Ordnungssystem in Frage stellt.
Hier ist es unordentlich. Es ist eine Unordnung der Wahrheiten.
Jette Steckels Salzburger Menschenfeind-Inszenierung erweist sich als ebenso kluge wie komische Einladung zu Ambiguitätstoleranz. Ein Plädoyer, Mehrdeutigkeit auszuhalten, statt der Welt mit Daumen rauf, Icons oder, pardon, Kackhaufen-Emojis zu begegnen. Oder in Molières Kategorien, statt die Menschen unterkomplex in Tugend und Lasterhafte zu sortieren. Eine grandiose Feier des Schillernden dazwischen.
Christoph Leibold über die Neuinszenierung von Molières Menschenfeind von Jette Steckel bei den Salzburger Festspielen, eine Koproduktion mit dem Hamburger Thalia Theater, wo das Stück dann ab September zu sehen ist. Locarno hat seine Leoparden verteilt. 11 Tage lang wurden am Lago Maggiore mehr als 200 Filme gezeigt. In diesem Jahr waren auffallend viele deutsche Produktionen dabei. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar sprach sogar davon, der deutsche Film habe das Festivalprogramm geradezu geprägt. Aber prägen heißt ja noch nicht gewinnen. Der Goldene Leopard ging an den rumänischen Regisseur Florin Scherban. Und wie erfolgreich die deutschen Filme trotzdem waren, fasst Thomas Wagner zusammen.
Gran Premio del Festival e della città di Locarno. This is the big moment.
We are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Scherban.
Riesenapplaus im Kino Grand Rex am Ende des 11-tägigen Filmfestivals von Locarno. Der Goldene Leopard, der Hauptpreis, geht an den aus dem westrumänischen Reșița stammenden Regisseur
Florin Scherban.
Für seine Produktion You Don't Belong Here, Originaltitel Nur este loco tau aici, ins Deutsche übersetzt, hier ist nicht dein Platz. Ausschnitt aus dem preisgekrönten Film. Jugendliche schlagen mit Baseballschlägern auf geparkte Autos, darunter der Sohn eines alleinerziehenden Vaters. Die Beziehung gilt als zerrüttet. Die Geschichte wird sehr subtil erzählt und jetzt der Goldene Leopard.
Să fiu premiat aici, Leopardul de Aur înseamnă enorm.
Diese Auszeichnung mit dem Goldenen Leoparden, sagt Regisseur Florin Scherban im ARD-Interview, bedeutet ihm enorm viel. Und vielleicht, zu seiner Hoffnung, sorge die Auszeichnung in seinem Heimatland Rumänien für eine Art Weckruf. Wenn wir nicht Acht geben, wird es schwierig mit dem rumänischen Film in Zukunft. Bei uns versiegen die Geldquellen für gute Filme. Förderungen werden zusammengestrichen und wenn es so weitergeht, steht der rumänische Film so in 1,5 Jahren ohne Geld da. Da mag der Goldene Leopard, der nun nach Rumänien geht, ein willkommener Akzent dagegen sein.
I want to dedicate this hour to our LGBTQ community in Brazil.
Ich möchte diese Stunde der LGBT-Community in Brasilien widmen, also der Gemeinschaft der Schwulen und Lesben dort. Halte zusammen, ruft der brasilianische Filmemacher Matheus Farias dem Publikum zu, der gemeinsam mit seinem Landsmann Enoch Carvalho mit dem Preis der Jury, der zweitwichtigsten Auszeichnung in Locarno, bedacht worden ist. Beide haben den Film The Riverbank, das Flussufer, auf den Weg gebracht, eine deutsch-brasilianische Gemeinschaftsproduktion, die eine schwule Liebesgeschichte im brasilianischen Recife erzählt. Eine Liebesbeziehung, die dort aber auf geringe gesellschaftliche Resonanz stößt, vielmehr geächtet, ja geradezu bekämpft wird. Für Juana Nazaro, künstlerischer Leiter des Filmfestivals in Locarno, besteht dann auch das Verbindende der ausgezeichneten Filme in der
Sorge um unsere Gemeinschaften. Zum Beispiel die Gemeinschaft in einem Film wie Riverbank oder die Gemeinschaft im rumänischen Film, den Hauptpreis gewonnen hat. Das heißt, was bleibt, wenn die Gemeinschaften oder die Gesellschaften, die wir dachten, seien ewig, anfangen, sich aufzulösen.
Sich zurechtfinden in sich wandelnden Gemeinschaften. Das trifft auch auf diesen Film zu.
Also in dem Film geht es um die 11-jährige Lou, die mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder zusammen den Tod von dem Vater vortäuschen, damit die Bilder, weil er Künstler ist, wieder Bekanntheit bekommen. So ein bisschen wie bei Van Gogh.
Schildert Marlene Wallin, die in der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg studiert hat, den Inhalt ihres Spielfilmdebüts Paradeisa. In Locarno wurde Paradeisa prompt mit einem Spezialpreis für Kinderfilme ausgezeichnet. In der Jury saßen dann ausschließlich Mädchen und Jungen zwischen 11 und 15 Jahren.
Also die Hauptfigur ist eine 11-Jährige. Und wir haben aber den Film immer sozusagen versucht, sie in ihrer Perspektive ernst zu nehmen. Das heißt, es ist natürlich nicht nur ein Kinderfilm, sondern auch für Erwachsene gedacht. Und dass aber jetzt Kinder sozusagen den Film zusätzlich noch toll fanden, ist die größte Ehre, die wir eigentlich bekommen könnten.
Über die Preise bei den 79. Filmfestspielen von Locarno berichtete Thomas Wagner. Die Filmfestspiele gingen gestern zu Ende. Mitten in einer der trockensten Landschaften Nordamerikas entsteht eine gewaltige Siedlungswelt. Mehrstöckige Häuser, Straßen, ausgeklügelte Wassersysteme. Und dann kommt im 12. Jahrhundert eine lange Dürre. Die großen Siedlungen im Chaco Canyon werden schließlich aufgegeben. Das Klima allein erklärt diesen Exodus nicht, aber es setzt eine Gesellschaft offensichtlich ziemlich unter Druck. Und genau deswegen klingt diese 900 Jahre alte Geschichte doch erstaunlich gegenwärtig. Auch heute zeigt sich Klimastress erstmal sehr konkret auf den Feldern. Nicht nur in Deutschland blicken die Landwirte auf trockene, rissige Böden. Der Bauernverband warnte gerade vor Ernteausfällen bis zum Totalschaden. Was das langfristig bedeutet in einer Zeit, die von vielen Krisen und Unsicherheiten geprägt ist, darüber habe ich mit dem Klima- und Umwelthistoriker Franz Maulshagen gesprochen. Er lehrt an der Universität Bielefeld und hat das Buch Geschichte des Klimas verfasst. Ich habe ihn gefragt, was so eine Dürre eigentlich mit einer Gesellschaft jenseits der vertrockneten Felder macht?
Das hängt natürlich sehr von der Gesellschaft ab. Wir sind Gott sei Dank ja heute nicht in der Situation, von der direkten Produktion Deutschlands alleine abzuhängen. Denn wir hängen an globalisierten Nahrungsmittelmärkten und als, ich sage einmal, wohlhabende Industriegesellschaft haben wir Zugang zu diesen Märkten. Wir können auch höhere Preise, wie es die in der Vergangenheit gegeben hat, zum Beispiel 2010, bezahlen für eine gewisse Zeit. Das ist in vormodernen Gesellschaften ganz anders. Wenn da die Ernten ausfallen oder große Anteile der Ernten ausfallen, bedeutet das sofort Hunger. Oder zumindest, wenn sich das über 2-3 Jahre hinstreckt, massiven Hunger und natürlich auch massive Folgen für Gesundheit und mögliche Todesfolgen sogar davon. Bei uns lokal in Deutschland sieht das ein bisschen anders aus, aber natürlich ist es dramatisch für die Bauern. Das ändert nichts daran. Die Bauern tragen mit einem relativ geringen Anteil an der Beschäftigung doch einen sehr wichtigen Produktionsmarkt, der immer noch grundlegend für das Überleben von einer Gesellschaft ist. Und insofern muss man das ernst nehmen.
Aber würden Sie trotzdem sagen, auch wenn wir letztlich doch immer noch im Wohlstand leben, dass Missernten ohnehin bestehende Ungleichheiten verschärfen? Ist das heute letztlich auch noch so, wenn vielleicht bei uns in Europa oder in Deutschland nicht in dem Ausmaß, in dem das vielleicht auch in anderen Teilen der Welt der Fall ist?
Das ist immer noch so. Das konnte man 2010 sehr gut beobachten, wie die ärmsten Länder dann natürlich in ihrer ohnehin geringeren Verflechtung mit den globalen Märkten abgehängt wurden und tatsächlich dort auch Hunger stattfand. In Afrika zum Beispiel, in großen Teilen Afrikas, konnte man das beobachten, dass diese Weltmarktteuerung der Agrarprodukte, vor allem durch den großen Ausfall der Ernten in der Ukraine und in Russland zu dieser Zeit, die Dürren haben vor allem dort massive Schäden hinterlassen, dass sozusagen hier die Weltmarktpreise sich entsprechend ausgewirkt haben. Aber auch in Deutschland gibt es eine Schere zwischen Wohlstand, wohlhabenden Leuten und weniger wohlhabenden Leuten, wenn es um die Ernährung geht. Da muss man dann Abstriche machen, wenn man weniger Geld hat, das man investieren kann, um teure Nahrung zu kaufen. Dann fallen einfach bestimmte Produkte hinten rüber.
Wenn wir jetzt aber mal in die Geschichte blicken, welche sozialen Spannungen haben Dürren und Missernten in der Geschichte ausgelöst? Also mir fällt natürlich sofort das Beispiel im Vorfeld der Französischen Revolution ein. Sie haben da sicherlich auch noch andere Beispiele.
Ja, das Beispiel 1788, also die Ernteausfälle in Frankreich, ist natürlich für die Französische Revolution, die im Juli 1789 dann stattfand, nicht ganz unbedeutend. Das haben Sozialhistoriker schon vor 30, 40 Jahren ganz gut untersucht. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Beispielen. Also die frühneuzeitlichen Brotaufstände findet man eigentlich in allen europäischen Ländern. Meistens aber im Gefolge von Hungerkrisen oder bei kleineren Hungerkrisen. Richtig schwere Hungerkrisen, zum Beispiel 1570 bis 73 oder 1770 bis 73 in weiten Teilen der Schweiz, Mitteleuropas und zum Beispiel der Tschechischen Republik, die sehr gut erforscht ist. Also das, was wir heute das Territorium der Tschechischen Republik nennen würden. Also damals Böhmen und Mähren. Diese Hungerkrisen waren so stark, dass die Leute irgendwann auch nicht mehr auf die Straße gehen konnten. Die klassischen Brotaufstände sind eher die Folge von kleineren Ereignissen, wo sich dann die Menschen dagegen wehren, dass sie Steuern zahlen müssen, vor allem die Bauern. Die sagen, unsere Produktion ist schon niedrig genug, warum sollen wir jetzt noch den Zehnten zahlen? Also konkret ja nicht in Geld, sondern in natürlichen Produkten, agrarischen Produkten. Warum sollen wir das auch noch abgeben? Wenn wir das tun, dann verlieren wir zum Beispiel die Aussaat oder Anteile der Aussaat für das nächste Jahr. Und dafür gehen die Leute auf die Straße, um sozusagen hier eine Regelung einzuführen. Es gibt tatsächlich dann noch Anpassungsprozesse, die darauf folgen. Ja.
Und was es aber auch gibt, ist letztlich, wenn solche Notlagen entstehen, das Markieren von Schuldigen. Wie würden Sie sagen, sieht das heute aus? Gibt es heute vielleicht doch eher ein Bewusstsein dafür, dass die Ursachensuche eher ein Schlüssel ist als das Markieren von Schuldigen? Also es gab in der Geschichte Pogrome vor allen Dingen gegen Jüdinnen und Juden. Wie würden Sie sagen, fällt das Bewusstsein für die Ursachenforschung heute aus?
Ich würde sagen, es gibt heute mehr Ursachenforschung und es gibt vor allem mit Wetter und Klima verbundene Forschung, die es, sagen wir mal, im 16., 17. Jahrhundert überhaupt nicht gegeben hat. Also es gibt bestimmte Stellungen von der Wärmeverteilung und dass im Wesentlichen die Götter oder Gott das Wetter macht, ja, in der damaligen Zeit. Heute ist das natürlich völlig anders. Wir haben ein wissenschaftliches Verständnis und das führt uns zu Ursachenforschung. Also zum Beispiel zum anthropogenen Klimawandel und sowohl Anpassungs- als auch Eindämmungsstrategien bei dem Klimawandel selbst. Daneben gibt es aber durchaus eine, ich sag mal, populäre Kultur, und mir scheint es eher wieder im Wachsen begriffen zu sein, bei denen tatsächlich auch Sündenböcke gesucht werden. Die Wirtschaft oder die Politik, hört man dann, mache was falsch oder sorge für hohe Preise und Verkäufer würden Wucherpreise erzeugen und Nahrungsmittel bewusst zurückhalten. Auch das hört man heute schon wieder. Hm. Und das ist typisch. Das gab es auch in der Vormoderne übrigens. Das war zum Teil auch nicht völlig falsch damals. Es gab tatsächlich Profiteure von solchen Krisen, die dann versucht haben, Wucher zu betreiben. Aber das geht ein bisschen an den eigentlichen Ursachen vorbei.
Was auch ein wichtiges Thema ist, ist die Migration, die ja auch schon früher eine Antwort auf Klimanotstände war. Das ist ja eine Konstante in der Geschichte. Würden Sie sagen, dass man daraus für heutige Debatten auch etwas lernen kann?
Also wenn Sie zum Beispiel an die Hungerkrisen um den Ausbruch des Vulkans Tambora denken, 1816, also der Ausbruch selbst ist 1815, aber in Europa kommen die Klimawirkungen im Jahr im Sommer 1816 an, halten ungefähr 2-3 Jahre an. Dann gibt es tatsächlich einen Zusammenhang mit der deutschen Auswanderung, vor allem nach Nordamerika in dieser Zeit, aber auch in viele andere Regionen, unter anderem auch nach Russland, in andere Teile Europas.
Das ist das Jahr ohne Sonne.
Genau, das Jahr ohne Sommer.
Das Jahr ohne Sommer, genau.
Und Sie haben recht, es ist tatsächlich auch ein Jahr ohne Sonne gewesen, weitgehend. Bisschen ein anderes Phänomen als Dürren. Dürren können aber natürlich ähnliche Prozesse auslösen. Insofern gibt es einen Zusammenhang, aber natürlich gibt es eine ganze Reihe anderer Zusammenhänge. Die Bauern sind ja nicht unbedingt überall frei. Und in dieser Zeit haben sie mehr Freiheiten als in Zeiten davor, sodass zum Beispiel die baden-württembergischen Weinanbauer in dieser Zeit auch die Möglichkeit haben zu sagen, jetzt reicht's uns. Jetzt verlassen wir dieses Land und gehen woanders hin und suchen neue Chancen und Gelegenheiten. Und dabei ist eben auch neben dem Druckfaktor schlechtes Klima, schlechte Ernten, vielleicht auch hohe Steuern, die man zahlen muss, gibt es eben auch die Anziehungskraft, die damals zum Beispiel von den USA ausging. Also insofern, es bleibt multikausal, das muss man immer dazu sagen. Und genau diese Multikausalität muss man mit analysieren, also die multiplen Ursachen, die Migration befördern und motivieren. Um das Phänomen und den Einfluss der Witterung und des Klimawandels in solchen Zusammenhängen genau zu verstehen.
Die historische Klimaforschung ist ja ein Feld, das noch nicht besonders groß ist, würde ich jetzt mal behaupten. Haben Sie den Eindruck, dass das etwas ist, was wir gerade durch diesen Sommer, den wir erleben, mit den Katastrophen, die wir sehen, ist das ein Feld, das dringend auch mehr Manpower braucht?
Eine ganz klare Antwort auf diese Frage, ja. Deshalb, weil die Geschichte uns gerade über die Unterschiedlichkeit von Gesellschaften an verschiedenen Orten gleichzeitig oder in der Zeit, wenn man am selben Ort vergleicht, also zum Beispiel Deutschland im 17., 18. Jahrhundert ist ein anderes Land als das Deutschland im 20. und im 21. Jahrhundert, eine Menge Dinge verstehen kann durch historische Kontrastierungen. Also die Kontraste helfen uns, Verflechtungen zwischen Gesellschaften und ihrem Klima beziehungsweise auch den Verhältnissen zum Klima grundsätzlich von der Gesellschaft her zu verstehen und vom gesellschaftlichen Wandel her. Grundsätzlich haben Sie recht, es gibt zu wenige historische Klimaforscher und Forscherinnen, aber das ist ein Feld, das sich in den letzten 10, 20 Jahren eindeutig im Wachstum befunden hat. Also wenn Sie innerhalb Europas gucken, in Deutschland ist es noch vergleichsweise klein, aber wenn Sie in Europa gucken, sind immerhin doch zwei Professuren entstanden, eine in Norwegen, eine gab es schon länger in der Schweiz, die sich explizit der Klimageschichte widmet. Die Klimageschichte ist insofern ein schwieriges Feld, auch in den heutigen Geisteswissenschaften, als sie die Nähe zu den Naturwissenschaften suchen muss und die Kommunikation mit den Naturwissenschaften suchen muss. Und das ist nicht gerade wahnsinnig populär heutzutage.
Sagt Franz Maulshagen, Klima- und Umwelthistoriker an der Universität Bielefeld, über die Wechselwirkung von Klima und Gesellschaft in der Geschichte. Auf der Bühne des Theaters Magdeburg ist Internationalität Alltag. Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen Ländern arbeiten zusammen, oft auf Englisch. Aber wie selbstverständlich bleibt das, wenn eine Partei stärkste Kraft wird, die eine patriotische Kulturpolitik fordert, die staatliche Förderung daran knüpfen will, ob Kunst zur deutschen Identitätsfindung beiträgt und die aus dem Landesmotto »Modern denken, künftig deutsch denken« machen will. Eine Perspektive darauf war gerade in den Kulturfragen zu hören. Ich habe darüber vor der Sendung mit Jörg Mannes gesprochen. Er ist seit 2022 Ballettdirektor am Theater Magdeburg. Zusammen mit anderen Institutionen hat das Haus eine Erklärung unterzeichnet, in der es unter anderem davor warnt, dass sich mit einer regierenden AfD eine Entwicklung abzeichne, Zitat, die die Freiheit der Kunst und die Offenheit der kulturellen Institutionen und die demokratisch verankerte Erinnerungskultur grundlegend in Frage stellt. Zitat Ende. Ich habe Jörg Mannes gefragt, aus wie vielen Ländern die Menschen in seiner Kompanie denn kommen.
Einige, um die 10 Länder, mehr oder weniger. Aber es ist natürlich international. Kunst ist immer international.
Die AfD stellt über ihre Vorstellung von Kultur und Integration ja diese Forderung, deutsch denken. Verstehen Sie eigentlich, was das heißen soll?
Nicht wirklich, weil für mich Kunst immer internationalen Einfluss hat. Auch wenn man jetzt sagt, Goethe, dann machen wir nur alles, was vor seiner italienischen Reise war. Kunst ist immer international. Ich meine, ich beschäftige mich mehr mit Tanz und Musik und weiß da, wie dir da die Einflüsse sind. Und die sind, laufen immer über die ganze Welt. Und man kann es nicht an einen Ort festmachen.
Jetzt haben Sie vor ein paar Wochen zusammen mit anderen diese Erklärung unterzeichnet, die ich eben angesprochen habe. Spüren Sie denn im Alltag in Magdeburg bereits Veränderungen? Gibt es Anfeindungen, rassistische Anfeindungen oder Situationen, in denen Sie Ihren Leuten zur Vorsicht raten, wie das zum Beispiel in Halberstadt ja schon ganz konkret der Fall ist, wo der dortige Tanzchef seinen Gästen geraten hat, zum Beispiel nach Montagsdemonstrationen nicht auf die Straße zu gehen?
Also ich muss sagen, bei uns ist noch nichts vorgekommen. Magdeburg hat eine entspannte Atmosphäre. Natürlich, wir sind aufmerksam und beobachten das. Das Privatleben der Tänzer ist ihr deren Privatleben. Aber ich würde es schon hören, wenn da was wäre.
Erleben Sie zum Beispiel, dass sich das Publikum verändert, dass es vielleicht mehr Ablehnung gibt bei bestimmten Stoffen oder bei ästhetischen Formen?
Muss ich ehrlich sagen, nein. Also in Magdeburg ist das bis jetzt nicht vorgekommen. Unsere Kompanie ist eben sehr breit gefächert. Wir strahlen eine Internationalität aus. Unsere Botschaft ist immer eine große Menschlichkeit und Verständnis für andere. Und das wird vom Publikum sehr positiv und sehr begeistert aufgenommen. Mit toller Auslastung. Und wir spüren da keinen Widerstand in dem Sinne.
Was würde sich denn für Sie ganz praktisch ändern, wenn die AfD nach der Wahl tatsächlich Regierungsverantwortung übernehmen würde? Also denken Sie dann zuerst an Finanzierungen zum Beispiel oder doch an kulturpolitische Eingriffe?
Das können wir nicht wissen. Ich meine, ganz ehrlich, ich möchte es gar nicht wissen. Die Befürchtungen, die wir haben, sind auf verschiedenen Ebenen, was dann passieren kann natürlich. Auf der einen Seite das, was Sie ansprechen, dass auf der Straße mehr passiert, dass es dann Anfeindungen gibt, dass sich das Klima ändert, dass die Gesellschaft mehr gespalten wird. Das Theater ist immer ein Spiegel der Gesellschaft und ein Spiegel, der es auch zurückwirft. Und unsere Sorge ist, dass insgesamt die Atmosphäre aggressiver wird. Natürlich ist die Angst, wenn man solche Agendas durchsetzen will, was passiert dann wirklich im Theater, das wissen wir nicht. Wie gesagt, weil wir es einfach auch nicht abschätzen können, weil es auch aus meiner Sicht eine absurde Forderung ist. Natürlich auch unsere Sorge ist, dass dann manche Künstler vielleicht das Theater verlassen und der Aufstieg, den wir so wahrnehmen, und das Theater Magdeburg hat wirklich einen wunderbar positiven Aufstieg gerade, dass der dadurch wirklich gestoppt wird. Das ist unsere Sorge.
Aber die Beschäftigung mit der Situation, die ist ja da. Und ich frage mich, ob das dann letztendlich und vielleicht auch sozusagen unterschwellig irgendwie einen Einfluss auf Ihre Arbeit hat. Also vielleicht wählen Sie ja jetzt auch die Stücke, die Choreografien anders aus, mit einem anderen Blick.
Ja, natürlich denkt man dran. Aber ich muss sagen, ich wähle meine Stücke immer danach aus. Eigentlich meine Botschaft ist immer die des Verständnisses und der Individualität der Personen auf der Bühne, wenn man so will. Ja, natürlich denkt darüber nach, aber eigentlich bemühe ich mich eigentlich nicht dadurch beeinflussen zu lassen, muss ich sagen.
Sagt der Choreograf und Ballettdirektor in Magdeburg, Jörg Mannes. In Italien wurden Renaissance-Werke aus einem Museum in Messina auf Sizilien gestohlen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Das teilte das italienische Kulturministerium heute in einer Erklärung mit. Dabei handelt es sich um 4 Gemälde des Renaissance-Malers Antonello da Messina. Antonello da Messina wurde in Messina und Neapel ausgebildet, in einem Umfeld, das offen für Einflüsse der französischen und auch der flämischen Malerei war. Durch diese Anregungen gilt Antonello als ein bedeutender Renaissance-Maler, der Mitte des 15. Jahrhunderts entscheidend zur Verbreitung der damals neuen Technik der Harzölmalerei mit lichtmalerischer Wirkung beitrug. Der Diebstahl ereignete sich gestern Abend. Erst vor wenigen Monaten hatte der italienische Staat bei einer Auktion in New York ein Werk von Antonello da Messina mit dem Titel Ecce Homo für knapp 15 Millionen US-Dollar erworben. Kunstdiebstahl ist gerade in Italien wieder großes Thema. Erst vor 2 Tagen waren 3 Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse im Gesamtwert von mehr als 9 Millionen Euro wieder aufgetaucht. Die Werke waren im März aus einem Museum bei Parma in Norditalien gestohlen worden. Russland hat ein Strafverfahren gegen einen Journalisten der FAZ eingeleitet. Das hat die russische Agentur TASS gemeldet. Der Reporter, der für die Zeitung aus Wien und Südosteuropa berichtet, hatte in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz in Belgrad den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj gefragt, was die Europäer tun könnten, um der Ukraine dabei zu helfen, mehr russische Soldaten zu töten. Die Formulierung hatte für breite Kritik gesorgt. Daraufhin hatte die FAZ am vergangenen Montag schon erklärt, die Frage sei missverständlich formuliert gewesen, dies bedauere man. Nun werde gegen den Korrespondenten wegen des Schürens von Hass und Feindseligkeit ermittelt, heißt es aus Russland. Bei einer Verurteilung in Russland drohen dem Journalisten bis zu 6 Jahre Straflager. Das kann auch in Abwesenheit geschehen, wie im Fall des Karnevalswagenbauers Jacques Tilly. Tilly wurde wegen seiner satirischen Mottowagen zu 8,5 Jahren Straflager verurteilt, muss aber in Deutschland keine Auslieferung befürchten. Nachdem in der Region um die Hauptstadt Kiew sowie in Odessa bei russischen Angriffen in den vergangenen Tagen Dutzende Menschen verletzt worden sind, wurden nach Angaben der UNESCO auch 6 Gebäude im historischen Zentrum von Odessa getroffen. Das historische Zentrum der Stadt war 2023 zum UNESCO-Welterbe erklärt worden und steht derzeit auf der roten Liste. Ebenfalls zerstört wurde nach einem russischen ballistischen Raketenangriff nach Angaben von Reuters in Kiew der Buchmarkt in der Nähe einer großen Metrostation. Spanien kämpft gerade erneut gegen einen Waldbrand. Mittlerweile wurden schon französische Verstärkungskräfte angefordert, die bei der Eindämmung des Waldbrandes helfen sollen. Mehr als 1000 Menschen mussten aus den umliegenden Dörfern evakuiert werden. Zudem sind mittlerweile auch zwei Klöster von den Bränden bedroht. Das 1000 Jahre alte Kloster San Juan de la Peña ist ein Wahrzeichen der nordostspanischen Region und liegt inmitten einer bergigen und zerklüfteten Landschaft. Das andere Kloster stammt aus dem 10. Jahrhundert und beherbergt die sterblichen Überreste der ersten Könige des mittelalterlichen Königreichs Aragon. Diese wurden bereits am vergangenen Donnerstag in Sicherheit gebracht.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Alroggen. Zum Stand der Waldbrände im Hürtgenwald und im Hohen Venn in Belgien gleich mehr in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.